Herzlich willkommen auch jetzt von meiner Seite zu diesem Vortrag, den ich dir halten darf. Wir sind ja mittendrin in einer kleinen Serie, die ich mal so ganz einfach Corona-Fragen genannt habe, also Quarantäne-Fragen. Da, wo wir jetzt mehr zu Hause sitzen oder viele Vorschriften bekommen, Beschränkungen, Begrenzungen akzeptieren sollten oder müssen. Das ist auch eine Zeit, die reduzierter ist. Und in solchen Zeiten, wo solche Herausforderungen da sind, so eine globale Krise, die motivieren mich grundsätzlich über mein Leben nachzudenken. Und daraus sind so Fragen entstanden und ich habe ja schon einen Beitrag gebracht, wohin gehöre ich? Also wo ist der Platz, was ist meine Berufung, wo will ich sein und wo muss ich leben und kann ich daran vielleicht etwas ändern? Und wir haben festgestellt, dass die Frage, wohin ich gehöre, sehr viel mit Personen zu tun hat. Mit den Menschen, mit denen ich mein Leben teile. Sie haben einen großen Einfluss auf mein Leben. Sie geben mir im Grunde genommen ein Stück weit auch die Platzbestimmung an. Natürlich ist die Frage, wohin ich gehöre, immer eine Ortsfrage. Aber nicht immer ist dieser Ort auch da, wo ich zurzeit lebe. Es ist nicht meine Anschrift, meine Adresse. Vielleicht liegt deine Berufung ganz woanders, an einer anderen Stelle. Und zuletzt gab es noch den Gedanken der Zeit. Es muss die richtige, die passende Zeit sein. Auch sie gehört mit dazu. Heute wenden wir uns einer weiteren Frage zu, nämlich der Frage, was zählt jetzt wirklich? Also worauf kommt es an? Irgendwie merken wir doch, dass die Welt dem Bach heruntergeht. Und das jetzt nicht nur wegen dem Coronavirus. Unsere Umwelt stöhnt und ächzt aus allen Löchern. Hitze und Dürre, Borkenkäfer, Waldbrände, Erdbeben, Gletscherschmelze, Starkregen. Alles das reicht sich miteinander die Hand. Und wir leben mittendrin. Einige direkt betroffen, andere als Zuschauer mit voller Sorgen und Angst. Wird uns das auch mal erwischen? Und mitten in diesen Fragen taucht so eine andere Frage aus. Wird das Ganze noch ein gutes Ende nehmen? Mich wundert es nicht, dass wir in dieser Zeit es erleben, dass Ärger, Wut und Enttäuschungen anwachsen. Die Liebe der meisten erkaltet, übrigens auch schon ein Zitat aus der Bibel. Man denkt immer mehr nur an sich, an seine Rechte, an seine Freiheiten. Und man pocht darauf, bitteschön, auch für mich. Widerstände entstehen so. Wir leben in einer explosiven Zeit, vollgestopft mit vielen neuen Herausforderungen, die uns oftmals überfordern. Und dann sind sie da, diese heimlichen, kleinen, beängstigenden Fragen. Und eine ist eben diese Frage, ist der Ort, wo ich bin, wirklich der Ort, wo ich sein will, wo ich hingehöre? Jesus Christus hat dazu eine sehr einfache und pragmatische Antwort. Er sagt nämlich, ich weiß, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Deshalb habe ich auch etwas für euch vorbereitet, so fährt er später fort. Nämlich einen Platz, wo ihr wirklich gut leben könnt. Einen Ort, wo kein Leid, kein Schrei, kein Krieg und kein Hass mehr da ist. Nichts Böses ist dort mehr zu finden. Und jede Beziehung kann absolut frei und wohltuend genossen werden. Es ist eine Wohnung, wo Jesus Christus selber in deiner absoluten Nähe ist. Wenn du willst, kannst du diesen Platz einen Platz an die Sonne nennen. Klingt besser als Wolke 7, was manch einer so im Kopf hat. David hat es im Psalm 31 aus seiner Kultur und seiner Umwelt heraus eine feste Burg genannt, eine Zufluchtsstätte. Wo gehöre ich hin, war halt die erste Frage. Und wie gesagt, jetzt bewegen wir uns ein bisschen in diese zweite Frage hinein, nämlich, was zählt jetzt wirklich? Was ist wichtig? Worauf kommt es jetzt an? Und wenn ich sagte, schon bei der Frage, wohin wir gehören, hat das etwas mit den Beziehungen zu tun, mit Menschen, dann stellt sich mir an dieser Stelle die konkrete Frage, ja, was gehört denn damit zu, wenn ich mein Leben mit diesen Menschen teile? Was zählt dann wirklich? Nehmen wir mal deine Familie oder vielleicht deinen Partner, deine Partnerin oder vielleicht nimmst du deine Arbeitswelt oder du nimmst deine Beziehung zu Gott. Was ist da wirklich wichtig? Welche Werte gewinnen da für dich an Bedeutung? Ich finde, das ist eine gute Frage, um eine ganz kleine Pause zu machen. Überleg dir mal in einem dieser Bereiche, Familie, Partnerschaft, Arbeitsstelle oder die Beziehung zu Gott, welche drei Dinge sind es? Welche drei Werte sind für dich so bedeutend, dass du sagst, die gehören auf jeden Fall dazu? Vielleicht schreibst du diese Werte einfach einmal auf oder tauschst dich mit anderen aus, wenn es dir möglich ist. Was zählt wirklich? Manch einer sagt, na ja, diese ganze Gerede von Jesus Christus vom Himmel und einer Wohnung da, damit kann ich nicht wirklich viel anfangen. Denn was habe ich von einem Himmel? Ich lebe hier auf dieser Erde. Das kennen wir ja auch schon von so einem Sprichwort her. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Im Klartext bedeutet das nichts anderes wie, was nützt mir ein Himmel in weiter Ferne, wenn ich liebend gerne hier auf dieser Erde lebe? Hier möchte ich, dass meine Zeit eine gute Zeit, ein gutes Leben wird. Also was sind jetzt deine Werte? Was war dir wichtig? Okay, ich bin Pastor und da gehört es zu meinem Job dazu, mal aufzuzeigen, was Gott wichtig ist. Er liebt Beziehungen und er braucht Beziehungen. Deswegen hat er uns Menschen erschaffen. Und in diesem ganzen Geschehen hat er auch Werte festgelegt, das, was wirklich wichtig ist aus seiner Perspektive. Und er rührt da die Werbetrommel. Allein, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, zeigt schon etwas von dem auf, was Gott selber absolut wichtig ist, was ihm quasi unter den Nägeln brennt. Woher ich das weiß? Weil die Aufgabe von Jesus Christus war, den unsichtbaren Gott, das, was wir von Gott nicht wissen, sichtbar zu machen, hörbar zu machen und die falschen Vorstellungen zu korrigieren. Und interessanterweise hat Jesus nur ganz wenig vom Himmel gesprochen, dafür aber permanent von dem Reich Gottes auf dieser Erde. Denn das war seine Hauptbotschaft. Im Markus-Evangelium können wir es schon nachlesen, Kapitel 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist nach Markus 1, Vers 1 die Person von Jesus Christus selber. Er personifiziert die gute Nachricht Gottes. Aber jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt ist es soweit. Endlich ist es möglich, mit Gott in Beziehung zu kommen. So zu leben, wie Gott es will, wird bereitgestellt. Das Reich Gottes ist nahegekommen. So wie Gott es möchte, was wir miteinander leben und miteinander teilen, ist jetzt da. Und wir können es leben. Allerdings erfordert es einen Perspektivenwechsel. Wir müssen unser Denken ändern. Tut Buße, nennt Jesus das. Und dann fasst Vertrauen. Fasst Vertrauen. Glaubt an das Evangelium. Glaubt an mich, hat er damit im Grunde genommen gesagt. Von Jesus Christus wissen wir, dass er nicht gekommen ist, um sich zu bereichern. Er will nicht an dein Portemonnaie, er will an dein Herz. Er sucht dich, er benötigt Beziehungen. Und später sagt er sogar, so wie Gott der Vater mich gesandt hat, nämlich um für andere da zu sein, um zu dienen und nicht mich selber bedienen zu lassen. Also so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Lebt so, wie ich es euch vorgemacht habe. Zeigt, wer Gott ist, was Gottes Herzschlag ist. Lebt Gottes Werte in eurem Umfeld. Und das Reich Gottes wird sich dort ausbreiten. Ist das nicht eine großartige Idee? Aber Idee klingt so nach Utopie. Naja, wir brauchen nur ein bisschen in die Kirche reinzuschauen. Heieiei. Ist das das Reich Gottes, was wir so miteinander teilen, voneinander denken, übereinander reden? Leider manchmal nicht. Kein Wunder, dass deswegen Menschen sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben, denn sein Bodenpersonal ist alles andere als eine gute Werbung. Schade, wenn das so ist. Heute gibt es eine Botschaft an dieses Bodenpersonal. Wenn du nicht dazugehörst, kannst du jetzt noch entspannter zuhören. Es gilt für die, die sagen, ich möchte an diesen Jesus Christus glauben, ich glaube an ihn. Und das, was ihm wichtig ist, soll auch in meinem Leben Bedeutung haben. Für euch gilt jetzt diese Botschaft. Wir können und müssen uns nicht länger hinter der Frage verstecken, ja, was ist denn Gott eigentlich wichtig? Denn wir haben sein Wort, die Bibel. Und darin steht es nun einmal sehr deutlich drin. In 4 Bibelstellen im Neuen Testament steht ausdrücklich der Satz drin, das will Gott. Also haben wir keine Möglichkeit, uns mehr herauszureden, es sei denn, dass wir jetzt einfach wieder auf Stopp drücken und sagen, das will ich nicht hören, damit ich aus dem Schneider bin. Aber ich hoffe nicht, dass du es machst. Sondern öffne jetzt einfach mal dein Herz und hör neu hin. Ich glaube, dass du die meisten dieser Bibelstellen schon längst kennst. Aber ich will uns ermutigen, dass wir uns auf dieses Experiment einlassen und diese Dinge, die Gott wichtig sind, in unserem Alltag selber leben. Denn dann ist der Himmel auf dieser Erde. Okay, fangen wir einfach mal direkt an. Ich bin jetzt einfach nach der Reihenfolge der biblischen Bücher gegangen, in diesem Falle der biblischen Briefe. Da müssen wir nicht hin und her blättern, sondern können einfach weiterblättern. Die erste Bibelstelle, wo ausdrücklich drin steht, das ist der Wille Gottes, ist der erste Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Und jetzt schnallt euch bitte an, was Gott wirklich wichtig ist. Denn dort steht, Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Da reden wir von dem Himmel auf der Erde und wir landen im Bett. Hättest du damit gerechnet? Also Gott will eure Heiligung, wie es in der Elberfelder Übersetzung heißt. Heiligung bedeutet, dass ich so lebe, wie Gott selber ist. Gott ist heilig und wir sollen heilig sein. Wir sollen alles das tun, was ihm wichtig ist. Und was ist ihm wichtig? Eine wertschätzende und erfüllend erlebte und gelebte Sexualität. Das wird ausdrücklich als Gottes Wille bezeichnet. Vor ein paar Tagen habe ich es in der Zeitung noch gelesen. Wenn Partner ständig eine ganze Zeit miteinander in ihren vier Wänden verbringen müssen und sie nicht viel Raum haben, sich zu verstecken oder mal für sich eine Ruhe zu finden, dann ist das ziemlich abtörnend. Auf einem engen Raum eingeschränkt zu sein, ist anstrengend und macht auch ziemlich müde. Es greift die Nerven an. Vor allem dann, wenn noch zusätzlich eine Horde energiestarker und lebendiger Kinder da sind. Die Flucht in eine relativ einfach zu handhabende Pornografie über das Internet ist dann ziemlich reizvoll. Oder eben auch die andere Seite, die Umkehrung. Also die viel zu stark praktizierte Enthaltsamkeit, sich dem Partner zu entziehen. Ja, aber was machen wir, wenn wir einfach keinen Bock auf Sex haben? Oder noch besser gefragt, was ist denn Gott für den Bereich der Sexualität wichtig? Worauf setzt er da seine Schwerpunkte? Darauf geht Paulus ein. Wir sollen, wie gesagt, in Heiligung leben. Gott will, dass wir uns genauso verhalten, wie er es getan hat. Und er begegnet den Menschen mit einer großen Ehrerbietung, mit einem Respekt. Und er begegnet ihnen mit Liebe, mit Offenheit, mit Fragen, mit Interesse, mit einem starken Herzen. Gott nimmt sich Zeit für den anderen, Gott lebt für den anderen. Er hat mehr die Bedürfnisse des anderen auf seinem Schirm, als dass er an sich denkt. Und jetzt finde ich schon, allein diese Gedanken machen es deutlich, in welche Richtung Gott denkt und was er will. Wir Christen sind da so umgekehrt gepolt. Wir denken, wenn wir so sind wie Gott, dann müssen wir mehr Bibel studieren, dann müssen wir viel mehr Zeit mit ihm beten, dann brauchen wir ganz viel Lobpreis und sonst noch etwas. Aber Paulus hat etwas anderes im Sinn. Er sagt, nein, es geht um eure Sexualität. Und diese Sexualität grenzt er ein, einmal mit einem klaren Nein und in einem zweifachen Ja. Das sollen wir leben. Das erste ist, dass er hier das griechische Wort porneia gebraucht, wovon ja dieser Begriff Pornografie abgeleitet ist. Gott will also, dass wir durch unsere Sexualität sein Wesen sichtbar machen. Aber dazu gehört ein klares Nein. Paulus bezieht sich auf die Ehe. Er spricht hier von Mann und Frau. In meinem Skript gehe ich in einer Fußnote etwas ausführlicher darauf ein. Wer daran Interesse hat, darf das mal einfach lesen. Ich bleibe einfach mal jetzt bei Paulus und dem Vorbild der Ehe. Gott möchte, dass du keine außerehelichen Beziehungen pflegst. Das steckt eigentlich als Gedanke dahinter. Und jetzt schau mal deinen Wertekatalog aus ein, wenn es um Beziehungen geht. Steht bei dir der Wert Treue? Mich würde es nicht wundern, weil es sehr, sehr viele Menschen sagen, für eine Partnerschaft ist die Treue oder die Loyalität für mich ein sehr großer Wert. Nichts anderes schreibt Paulus hier eigentlich. Es ist ein Tabu, ein No-Go, dass du dich einfach bei jemand anders bedienst und dich auf diese Weise befriedigst. Auch das heimliche Hintergehen übers Internet ist nichts anderes wie Pornografie, ist nichts anderes wie ein Bruch der Partnerschaft, der Treue. Also dazu sollst du ein klares Nein sagen. Auf der anderen Seite dieses Ja darauf hin, nimm den anderen mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Grenzsetzungen, mit seinem ganzen Wesen wahr, so wie Gott es mit dir macht. Und dann begegne ihm mit Respekt. Aus diesen Gedanken, die dann Paulus sogar nochmal auf die Spitze treibt, wenn ein paar Verse weiter sagt, wer das verwirft, der verwirft sogar Gott selber. Merken wir, hier geht es überhaupt nicht um was Verharmlosen. Hier geht es nicht um eine Bagatelle. Hier geht es um gelungene Partnerschaft, die sich eben im Bereich der Sexualität sich widerspiegelt. Dazu habe ich nun ein paar Thesen formuliert. Viel Spaß beim Austausch darüber. Ich werde sie langsam verlesen, sodass du ein wenig sie mitreflektieren kannst. Erste These. Der Himmel auf Erden ist da vorhanden, wo wir eine gute, befriedigende Sexualität leben. Das ist Himmel auf Erden. Die zweite These. Ich muss natürlich wissen, was Güte ist. Was verstehe ich darunter? Die Güte zeigt sie zuerst in der Abgrenzung, keine Pornografie, also keine praktizierte Sexualität ohne eine feste Beziehung in einer ehelichen Beziehung. An dieser Stelle ist es völlig unabhängig, ob du verheiratet bist, vielleicht in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebst oder als Single unterwegs bist. Gott möchte, dass du hier eine Achtsamkeit dir gegenüber und dem Partner lebst. Die dritte These, ich soll meinen Partner in zweifacher Weise aufwerten. Also die erste Art, ich soll so mit ihm umgehen, so wie Gott mit mir umgeht, wie er es grundsätzlich mit den anderen Menschen macht. Und das andere ist, ich soll meinen Partner auch so ehren, ihn also mit Respekt begegnen, das ist der zweite Wert. Ich respektiere meinen Partner mit seinen Bedürfnissen und individuellen Grenzen und Werten. Daraus resultiert die nächste These, das ist zwangsläufig der Fall. Es bedeutet, innerhalb von Partnerschaft darf es kein Zwang, keine Gewalt und keine missbräuchliche Grenzüberschreitung gestattet sein. Hier darf man nicht fromm daherkommen, Frau, du hast dich mir unterzuordnen. Aber umgekehrt darf die Frau auch nicht das Ass rausziehen, ich lasse dich nicht ran an mir, bis du das gemacht hast. Also keine Erpressung, wenn dann Beziehung. Und die letzte These, die ich aufgestellt habe, es bedeutet gleichfalls, dass Paulus hier an dieser Stelle nicht an die Methoden denkt oder an die Häufigkeit, das ist nebensächlich, sondern die Hauptsache ist im Grunde genommen nichts anderes wie Achtsamkeit. Das ist es, was Gott will. Ich halte feste, Gott will, dass du Treue, Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber deinem Partner liebst. Nimm deinen Partner wichtiger als deine eigenen Bedürfnisse. Achte aber darauf, dass du ihn nicht hintergehst, also deine Bedürfnisse heimlich befriedigst. Wenn du das lebst, dann erfüllst du den Willen Gottes. Dann lebst du in Heiligung. Dann bist du etwas ganz Besonderes und machst den einen guten Unterschied. Denn das ist der Wille Gottes für dein Leben. Das war das erste Mal, wo Gott ausdrücklich sagt oder uns wissen lässt, das ist es, was ich will. Ein paar Kapitel weiter im 1. Thessalonicher Brief finden wir nun den zweiten Hinweis. Kapitel 5, Vers 16 bis 18. Und diese Verse sind jetzt so einfach, dass ich dazu nichts erklären muss. Wir müssen sie nur leben. Wir müssen es daran halten. Das ist die einzigste und alleinige Schwierigkeit. Ich lese 1. Thessalonicher Kapitel 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott unter allen Umständen. Das alles will Gott. Also, hast du es gehört? Das alles will Gott von euch und das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Ach, ich liebe diesen Vers. Das alles hat Jesus Christus nicht nur für uns möglich gemacht, sondern er macht es für uns möglich, dass wir es leben können. Also sich freuen, dankbar zu sein und immer mit Gott im Gespräch zu sein. Das ist es, was Gott will. Das ist dir durch die Kraft und die Liebe und Dynamik des Heiligen Geistes geschenkt. Da werden wir über Pfingsten nachdenken, über dieses Thema des Geistes Gottes. Es ist deine Entscheidung, ob du mit Ärger und Wut aufstehst oder dich schlafen legst. Aber glaub mir, es wird deine Beziehung nicht bereichern. Es ist deine Entscheidung, ob du dich ständig zurückziehst und schweigst. Aber glaub mir, beides wird deine Beziehung eher belasten als befreien. Es ist deine Entscheidung, ständig zu klagen und zu meckern, was dir nicht gefällt, dich zu beschweren und deine Unzufriedenheit jedem aufs Brot zu schmieren. Aber glaub mir, deine Beziehungen werden so nicht vertieft. Ganz im Gegenteil, man wird dich immer mehr meiden. Deswegen freue dich. Gründe dafür findest du genug, wenn du nur achtsam in deiner Umwelt lebst. Bleibe im Gespräch, sei es mit deinen Freunde, mit deinem Partner oder im Gespräch mit Gott, weil das Ausdruck von Liebe ist. Worte und Fragen werden dir einfallen, wenn du die anderen um Hilfe bittest. Und lebe dankbar, weil dann die anderen sich gerne in deiner Nähe aufhalten. Dankbarkeit ist eine Frage der Perspektiven und der Tatsachen. Klopfe an diese beiden Türen und du erhältst geöffnete Augen. Was werden die Folgen sein, wenn du dich freust, wenn du dankbar bist und wenn du im Gespräch bleibst? Freude, Dankbarkeit wird dein Herz reinigen und die Güte Gottes wird Einzug bei dir halten. Und da, wo die Güte Gottes sich in deinem Leben ausbreitet, da färbt es auf andere Menschen ab. Okay, sagst du, Jörg, gut gebrüllt, aber stimmt das denn wirklich? Naja, mach doch einfach mal das Experiment und lass dich darauf ein. Ich habe drei Aufgaben formuliert, nicht erschrecken. Eine davon wähle aus und versuch sie einmal umzusetzen. Erste Sache, die Sache mit der Freude. 3 Tage lang entscheidest du dich abends dafür, nicht mit dem Feind Ärger oder dem Feind Sorge dich schlafen zu legen. Du lässt los und höre einfach mal auf Gott oder lies einfach 1. Thessalonicher Kapitel 5, 16 bis 18 und dann machst du das Licht aus. 3 Tage lang. Du hast mit der Freude kein Problem. Okay, vielleicht ist Aufgabe 2 eher für dich dran. 3 Tage lang entscheidest du dich dafür, das Gespräch mit Gott nicht zu vernachlässigen. Eine Hilfe kann es sein, dass du morgens früh, wenn du aufstehst, dir 5 Minuten Zeit nimmst und Gott einfach sagst, warum du ihn liebst. In der Mittagszeit nimmst du einmal ganz tief und bewusst Luft. In diesem Bewusstsein, Gott ist jetzt da. Und dann atme einfach wieder auf. Das ist eine Gebetsform. Und am Abend, bevor du schlafen gehst, stell Gott einfach die Frage, ach Herr, Was hat dir heute gefallen und wo war ich daneben? Das Gebet nicht vernachlässigen. Wenn das jetzt auch nichts für dich ist, okay, eine Chance hast du noch, die dritte Wahl. Da geht es jetzt um die Dankbarkeit. 3 Tage lang sprichst du keine Bitte aus, sondern nur Dank. Gründe dafür wirst du Tausende finden. Aber bitte stoppe dich sofort ab, wenn du in die Falle "Bitte hilf mir und bitte mach mir Gott" hineinfällst. Sage dann: "Nein, nein, ich habe mich entschieden zu danken." Und wisst ihr, wenn du doch weißt, dass Gott dein Gebet erhört, dann darfst du ihm doch schon dafür danken. Danke, dass du es machen wirst. Und dann beobachtet euch einfach mal, was diese 3 Tage mit euch machen und was für Atmosphäre sich in deinem Haus, in deinem Umfeld dadurch verändert. Ich bin gespannt, da etwas von dir zu hören und freue mich darauf. Wir wollen diese Impulse ja möglichst kurz halten. 2 Stellen gibt es noch, die findet ihr im Skript. Ich nenne sie an dieser Stelle nur. Gott will auch, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also von Jesus Christus zu erzählen, das macht das Herz auch voller Freude und Dankbarkeit. Nutze diese Möglichkeiten aus, von Jesus Christus Geschichten zu erzählen. Und das Letzte ist, finden wir im 1. Petrusbrief: Du sollst die Mäuler, so sagt es Luther, der Leute, die was gegen dich haben, stopfen, indem du Gutes tust. Gutes tun heißt, da wo Mangel bei den anderen ist, sei es finanziell, sei es einfach nur von den Begebenheiten, da hilf ihnen. Das ist es, was Gott will. 4 Dinge, die Gott wichtig sind, das sind seine Werte. Und ich wünsche uns, und ich sage bewusst uns, weil es auch für mich immer wieder ein Lernfeld ist, ich wünsche uns gutes Gelingen dabei. Gott segne euch. Amen.